Oh, das war aber schwach. Seid ihr wach? Ich probiere es einfach nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ah, okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass die Gemeinde nicht mehr lebt. Das wäre ja bedauerlich nach so einem tollen Lobpreis und Gebet. Das ist cool, oder, wenn man so diese Kindersegnung hat? Ich finde es toll. Also da spricht man einfach diesen kleinen Wesen den Segen Gottes zu und weiß, er tut's auch. Es ist sind nicht einfach Worte, sondern er tut das auch, was da zugesprochen wurde. Das Schöne ist, bei Gott sind wir genauso Kinder. Egal, ob du 2 Jahre alt bist oder 20 oder 80 oder 200, Gott spricht dir genau dieselben Worte auch zu. Und das ist das Schöne, dass man bei Gott in dem Sinn nicht älter wird, sondern das Ziel ist ja, nicht kindisch zu werden, aber kindlich zu werden. Und das ist ein gutes Ziel. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ewald lässt ja nicht locker und lädt mich so einmal im Jahr ein. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich genieße das immer und freue mich einfach, euch wiederzusehen. Einige Gesichter kenne ich ja jetzt auch nach der Zeit und das ist echt klasse. Wir hatten ein Seminar jetzt das Wochenende, weil nächstes Jahr im Jahr 2017 feiern wir 500 Jahre Reformation als evangelische Christen, protestantische Kirche. Und das haben wir so zum Anlass genommen, mal ein bisschen drüber nachzudenken, was waren denn so die Aussagen der Reformation, der Erneuerung, der Wiederherstellung auch des christlichen Glaubens und was hat das mit uns heute zu tun? Und da ging es ein bisschen um Kirchengeschichte, aber wir haben uns eben auch mal diese Begriffe angeguckt, was heißt denn gerecht vor Gott zu sein, was bedeutet es aus Gnade gerecht zu sein, aus Glauben, dass nur Christus unser Fundament ist, dass wir das, was wir wissen müssen, aus der Bibel haben. Und um solche gewichtigen Themen haben wir uns gestern gekümmert und das hat echt viel Spaß gemacht. Ich möchte ein bisschen dran anknüpfen, aber auch für die, die gestern nicht da waren, keine Angst, man kann das auch ohne das gut verstehen. Und zwar mit dem Römerbrief. Für Luther war ja eine der großen Entdeckungen, die er machte, dass nämlich der Gerechte aus Glauben lebt. Ich muss langsamer sprechen. Das ist echt schwierig. Jetzt muss von Englisch in Arabisch übersetzt werden und ich rede viel zu schnell. Ich versuche es. Da bin ich nicht gut. Ich bin eine Frau. Esther macht mir wilde Zeichen. Ich probiere es. Übersetz einfach jeden dritten Satz. Das reicht auch. Ich möchte mit euch gern ein Stück aus dem Römerbrief angucken. Römer 6, Vers 3 bis 11, weil da geht es darum, wie leben wir denn jetzt aus diesem Glauben? Wir sind gerechtfertigt, Christus ist für uns gestorben, auferstanden und wie leben wir jetzt in diesem Glauben? Ich lese das mal hier nach der Folie. Ich habe hier ein bisschen eine andere Übersetzung, aber die ist sehr gut. Und lest das mal vor. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb halte daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Als Luther diesen Text einmal als Predigttext genommen hat, dann hat er bemerkt, dass unser altes Wesen, er sprach von dem alten Adam, dass der in der Taufe ertränkt worden sei und fügte hinzu, aber das Biest kann schwimmen. Und was er damit ausdrücken wollte, war, obwohl wir wissen, dass wir tot sind für die Sünde, schaffen wir es gleichzeitig zu sündigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir funktioniert das. Und das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Ich weiß, dass ich tot bin für die Sünde, weil das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, habe ich stellvertretend für mich angenommen. Es hat Gültigkeit für mich. Und dennoch schaffe ich es, lieblos zu sein, nicht nach dem Geist Jesu mich zu verhalten, alle möglichen Dinge zu tun, die nicht immer so förderlich sind für das Leben und für das Miteinander. Was machen wir jetzt damit? Wir können natürlich diesen Abschnitt einfach ignorieren. Wir lesen so bis Römer 5 und machen dann in Römer 7 weiter. Oder wir gucken mal, wie wir vielleicht aus dieser Spannung rauskommen. Erste Beobachtung. Hier wird nicht gesagt, dass die Sünde selber gestorben ist. Wir wissen, dass Jesus über die Sünde gesiegt hat. Wir wissen, dass die Sünde und der Tod gerichtet sind, aber sie sind noch nicht vernichtet. Sie hat schon ihre Macht verloren, aber sie ist noch nicht vernichtet. Sie ist eben verurteilt, aber noch nicht vergangen, noch nicht hingerichtet. Sünde und Tod als Macht werden erst bei der Wiederkunft Jesu, bei der Parousie, vollständig vernichtet werden. Das heißt, da wissen wir schon mal, dieses Dilemma haben wir offenbar. Die Macht ist zerbrochen durch Christus, aber sie ist noch nicht aus dieser Welt völlig verschwunden. Das heißt also, wir können nicht so tun, als ob die Sünde einfach nicht da wäre oder als ob wir nicht Anfechtungen hätten, ob wir nicht immer wieder diese Bedrohung der Sünde spüren würden, ob wir nicht immer Versuchungen erleben würden. Das ist erstmal unsere Realität, in der wir leben. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja okay, wenn die Sünde noch da ist, dann ist der Text vielleicht so zu verstehen, dass ich dann sterben muss. Ja, also irgendwie geht es ja hier um das Sterben, der Sünde sterben. Also wenn die Sünde noch in dem Sinn zwar gerichtet, aber noch nicht hingerichtet ist, vielleicht muss ich ja dann sterben. Und da wird das Problem im Prinzip in dem Selbst, in dem eigenen Ich gesehen. Also da wird gesagt, naja, ich bin halt selbstgefällig, ich bin selbstgerecht, ich bin selbstherrlich, das ist alles Ausdruck der Sünde. Also muss ich versuchen, das Selbst zu reduzieren. Und so kommen manche dazu, sich abzulehnen, sich zu klein zu machen, bis hin zu Selbsthass und Selbstzerstörung. Dieser Gedanke hat eine ganz bittere Tradition in der Kirchengeschichte. Und nichts könnte falscher sein als dieser Gedanke. Vielleicht kennt ihr so diese Filme aus dem Mittelalter, wo Menschen sich dann so gegeißelt haben oder Bußgürtel umgezogen haben. Das machen wir heute, zumindest soweit ich es mitbekommen habe, nicht mehr. Aber dieser Gedanke ist manchmal in den Köpfen noch da. Dann muss ich mich eben klein machen. Ich muss mich irgendwie zurücknehmen. Aber was will Gott denn von dir? In ihm kommt doch dein Selbst überhaupt erst zur Entfaltung. Du bist doch als Ebenbild von ihm geschaffen. Wenn du dein Selbst ablehnst, lehnst du dich als Ebenbild dieses Gottes ab. Er ist ja gerade derjenige, der dir selbst Achtung gibt, der dir selbst Gerechtigkeit gibt, der dir selbst Vertrauen gibt, Selbstbewusstsein. Ein gutes und gesundes Selbstbewusstsein haben wir dann, wenn wir wissen, dass mein Ich, mein Selbst in Christus ist. Mein Selbst, mein Ich ist in Christus. Gott will doch nicht unseren Willen zerbrechen. Das ist manchmal, klingt so ein bisschen wie in der Pädagogik, nennt man das so die schwarze Pädagogik. Der Wille der Kinder muss erstmal zerbrochen werden. Man kennt das noch aus früheren Zeiten in Internaten oder als Erziehungskonzept, Man muss erstmal den Willen zerbrechen, damit jemand gehorsam sein kann oder beim Militär. Nichts könnte ferner sein. Gott will doch nicht deinen Willen zerbrechen. Er will deinen Willen heilen, so dass dein Wille in Übereinstimmung mit seinem Willen kommt. Wir zerbrechen an unserer eigenen Sünde und an der Sünde dieser Welt. Aber das ist doch nicht Gottes Idee. In ihm, in diesem Wir mit Christus, da blüht dein Selbst auf. Jetzt können die ganz Spitzfindigen einwenden, ja, aber was ist mit der Selbstverleugnung? Das steht doch immer noch drin. Ja, das steht drin. Aber glaubst du, dass die Christen, die tatsächlich für ihren Glauben damals gestorben sind, ein Stephanus, Petrus, vermutlich Paulus, wissen wir nicht ganz, glaubst du, dass die ein schlechtes Selbstbewusstsein hatten? Dass sie an einer Ich-Schwäche gelitten haben? Ich glaube, dass es ganz das Gegenteil ist. Die Menschen, die wissen, zutiefst wissen, wer sie sind, wer ihre Identität in Christus ist, wer sie gemeinsam mit Christus sind. Also versteht mich nicht falsch, nehmt Christus aus meinem Leben, das habe ich gestern schon gesagt, und übrig bleibt ein gottloser Heide. Das wollt ihr nicht sehen und ich auch nicht. Aber in diesem Wir mit Christus, da habe ich eine ungeheure Stärke, eine Freude. Nicht, weil ich so toll bin aus mir heraus, sondern weil ich mich mit dem Christus zusammensehe. Und ja, das kann sein, dass wir, wenn wir fürs Evangelium eintreten, dass es auch einmal zu Punkten kommt, wo wir bereit sind, für diese gute Nachricht wirklich alles zu geben. In Deutschland ist das sehr ungefährlich, an Jesus zu glauben. Und das ist ein großer Segen. Das heißt, auch diese Selbstverleugnung ist nicht etwas, was damit zu tun hat, dass du dich selber klein machen musst oder dass du dich morgen im Spiegel nicht mehr freudig begrüßen kannst mit diesem zerknitterten Gesicht, das viel Entfaltungsmöglichkeiten birgt. Also gut, die Sünde ist offensichtlich noch da, entmachtet, gerichtet, aber noch nicht vernichtet. Ich muss mir selber nicht sterben. Wie ist das dann? Was Paulus hier beschreibt, ist, dass die Sünde in Einzahl eine Macht ist. Und er unterscheidet da tatsächlich in dieser Einzahl und in der Mehrzahl. Und er sagt, die Sünde in Einzahl ist dieser Schritt in die Isolation. Der Schritt des Menschen von Gott weg in diese Isolation von Gott. Er wollte nicht mit Gott sein, nicht in Gott sein, sondern gottlos sein. Und er sagt, das ist eigentlich sowas wie die ursprüngliche Krankheit, unter der wir alle leiden. Die Sünden in Mehrzahl, das sind quasi die Symptome dieser Krankheit. Das ist das, wo wir merken, wenn ich mich von Gott, der das Leben ist, er ist Schöpfer, er ist Ursprung des Lebens und der Liebe ist, der nicht nur liebt, sondern als Wesen Liebe ist, wenn ich mich von ihm isoliere, trenne ich mich von Leben und von Liebe. Wenn ich mich davon trenne, bleibt logischerweise Tod und Lieblosigkeit als Option übrig. Und das beschreibt er als diese grundsätzliche Sünde, als diese grundsätzliche Krankheit, in der wir stehen. Und in diesem Text beschreibt er die Sünde als Sklavenhalterin. Das heißt, die Sünde ist eine Macht wie ein böser Sklavenhalter, der uns versucht, immer noch zu beherrschen. Der versucht immer noch, seine Hand nach uns auszustrecken. Das heißt, die Situation des Menschen ohne Gott, der sich getrennt hat, der nicht versöhnt ist durch Christus, ist, dass er unter diesem Einfluss, unter dieser ständigen Einflüsterung, unter dieser Macht steht, ohne dass es ihm in der Regel bewusst wird. Erst da, wo er den Anruf Gottes hören kann, wird ihm eigentlich sein Dilemma bewusst. Okay, das ist ja super erfreuliche Nachricht, die ich euch heute Morgen mitbringe. Keine Angst, am Ende wird alles gut. Bleibt einfach dran. Es gibt eine Lösung. Der für die Sünde gestorben ist, das wird euch nicht sehr überraschen, das ist Jesus selber. Wenn hier jemand stirbt, dann ausschließlich Jesus und wir in ihm. Was heißt das jetzt? Stellen wir uns mal vor, jetzt brauche ich mal irgendwie ein willfähriges Opfer. Ich nehme mal die Christel. Nein, bleib ruhig sitzen, alles gut. Ich brauche dich nur als Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ich bin die böse Sklavenhalterin. Ich müsste jetzt aufhören zu lächeln oder so, aber das fällt mir immer schwer. Also stellt euch einmal vor, ich bin einfach die schlechteste Sonja, die es gibt. Ich bin jetzt diese Sklavenhalterin der Sünde und die Christel ist in meinen Einflussbereich gekommen. Sie ist meine Leibeigene, sie muss alles tun, was ich ihr sage, sie hat keine eigenen Rechte, sie darf nicht selber entscheiden, sie ist völlig unter meiner Herrschaft. Und jetzt denkt die Christel, okay, dann arbeite ich einfach ganz, 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 ganz viel und dann irgendwann kann ich mich auslösen aus dieser Macht der Sklavenhalterin, der Sonja. Und ich freue mich natürlich, weil alles, was sie arbeitet und sich mega anstrengt, um irgendwie da rauszukommen, das kommt ja mir zugute. Sie ist ja mein Besitz. Sie hat ja gar keinen eigenen Besitz. Alles, was sie leistet, wo sie sich anstrengt, wo sie sich bemüht, wo sie sich so engagiert, da freue ich mich drüber und reibe die Hände und sage, wunderbar, mach weiter so. Das Problem ist, eines Tages kommt der Ewald auf mich zu und sagt, Alter, das geht ja nicht so weiter. Also das ist ja überhaupt kein Zustand. Also wir müssen hier jetzt mal was ändern, so, und ab sofort gehört die Christel zu mir. Ich kaufe die frei. Und da die Christel teuer ist, ne, ein wertvoller Mensch, ist der Preis sehr, sehr hoch. Und der Ewald zahlt diesen Preis und ich quittiere ihm das. So. Ab sofort habe ich leider keinen Anspruch mehr auf meine Sklavin. Sehr ärgerlich. Christel ist mir verlustig gegangen. Jetzt stellen wir uns vor, sie weiß, sie gehört nicht mehr zu mir. Ich weiß es auch. Aber stellen wir uns mal vor, wir begegnen uns irgendwo auf der Straße. Und ich mache mein finsterstes Gesicht und rufe, Christel, komm sofort hierher. Was wird sie wohl tun? Das ist jetzt keine Fangfrage, es ist relativ einfach. Sie wird zu mir kommen. Warum? Einfach aus Gewohnheit. Schlicht und ergreifend aus Gewohnheit. Sie ist so gewöhnt, diese Stimme zu hören. Es ist so normal, auf diese Stimme zu hören, dass sie kommt. Und es wird einiges dauern, bis sie versteht, und wahrscheinlich muss sie immer wieder die Stimme vom Ewald hören, der sagt, Christel, hier bin ich, falsche Ecke, nicht zur Sonja, komm hierher. Für die Fußballfans unter uns, man kann es sich ziemlich leicht merken, es steht immer 2-1. Entweder du bist mit der Sünde zusammen, unter der Macht der Sünde, gegen Christus. Oder du bist mit Christus zusammen, gegen die Macht der Sünde. Aber du bist nie neutral. Das ist ein Trugschluss unserer modernen Welt, dass man denkt, ich als Mensch bin ganz neutral in der Mitte und kann mich eben entscheiden, ob ich zur Christel gehe oder zur Sonja gehe oder zum Ewald. Das ist nicht biblisches Denken. Biblisch steht es immer 2-1. Jetzt denkt die Christel, so, ich habe jetzt lange genug für die Sonja gearbeitet, ich gehöre nicht mehr zu ihr, ich habe das mit Brief und Siegel und jetzt zahle ich es ihr mal so richtig heim. Und sie kommt auf mich zu und will mal mir so richtig eins auswischen und mir all das zurückgeben, womit ich ihr Leben verdorben habe. Das Problem ist einfach, ich bin stärker. Das heißt, sie holt sich eine völlig blutige Nase. Okay. Jesus, wir segnen einfach in deinem Namen dieses kostbare Kind von dir. Wir danken dir dafür, dass du jetzt da bist, dass du mit ihnen bist und dass deine Kraft und deine Liebe jetzt dort ist. Wir danken dir, dass deine Heilungskraft da ist, was immer passiert ist. Wir wissen, dass in dir Kraft ist, wir wissen, dass in dir Heil ist und wir segnen jetzt das Kind, die Eltern und legen einfach deinen Schutz und deine Fürsorge auf sie. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Das heißt, was hilft uns? Was hilft uns, frei zu sein, nicht gegen die Sünde selber anzukämpfen, nicht selber zu versuchen, in eigener Stärke uns zu befreien, sondern immer die Flucht zu Christus. Das ist das Einzige, was wir machen können. Unser eigener Kampf führt immer zu Enttäuschung und Versagen. Denn ohne Jesus sind wir ja immer noch die Alten. In Christus bin ich diese neue Kreatur, bin ich die neue Schöpfung, die Gemeinschaft mit ihm. Das heißt also, das Kreuz heißt nicht, ich sündige nicht mehr, sondern ich brauche nicht mehr zu sündigen. Diese Macht der Sünde hat ihren Herrschaftsanspruch auf mich verloren. Dass ich es noch tue, das liegt schlicht und ergreifend an der Gewohnheit, dass mir die Stimme so vertraut ist, dass ich das so kenne, dass ich in diesen alten Mustern so drin bin. Aber mit Christus bin ich das erste Mal tatsächlich in dem Sinn frei. Frei, etwas Neues zu lernen. Frei, aus dieser Schicksalsgemeinschaft der Schuld hinauszukommen. Und oft wird die Sünde versuchen, mich wieder zu greifen. Durch Angst, Ablehnung, Depression, Albträume, Schuldgefühle, Melancholie. Alles Sachen, die nicht unbedingt Sünde sind, sondern die durch diese Verwerfung der Welt einfach hervorkommen, die von Gott nicht so gedacht sind. Und das werde ich immer wieder auch in meinem Leben erleben. Diese traurigen Erfahrungen von Versuchung, von Sucht, von Versagen, von Ängsten. Und wenn das so ist, dann weiß ich, ich gehöre einer anderen Macht. Ich gehöre einer anderen Herrschaft zu. Ich gehöre zu Jesus. Und in ihm kann ich immer mehr erkennen, dass ich frei bin und in ihm frei werde. Diese ganze Sache mit diesem neuen Leben ist ein Wachstumsprozess. Wir können uns das vielleicht ein bisschen so vorstellen, du hast tausende von Karteikarten in deinem Innern und jede dieser Karteikarte ist mit einer Erfahrung beschrieben. Also, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Eine dieser Karteikarten heißt bei mir, wenn du einen Hund siehst, gehe auf die andere Seite. Ich weiß, nicht alle Hunde beißen. Ich weiß, Hunde sind wunderbare Wesen. Ich weiß, Hunde sind geschaffen vom Herrn. Sie werden wahrscheinlich in den Himmel kommen, wahrscheinlich sogar ziemlich sicher. Die ganze Schöpfung freut sich auf die Erlösung. Aber auf meiner persönlichen Karteikarte steht, siehst du einen Hund, geh lieber auf die andere Seite, weil ich zweimal gebissen worden bin. Kennt ihr solche Sachen? Und jetzt stell dir vor, du hast nicht eine solche Karteikarte, sondern tausende, weil du einfach schon ein bisschen auf dieser Welt unterwegs bist. Und das, was es jetzt heißt, in dieses neue Leben zu kommen, ist, dass du eine Karteikarte nach der anderen nimmst und sie in Verbindung mit dieser Liebe Gottes bringst und mal überprüfst, ist das denn die Realität? Oder sitze ich da einer Gewohnheit auf, die noch von der Zeit kommt, wo die Macht der Sünde mich bestimmt hat. Bei Hunden ist das vielleicht noch ein Thema, wo man sagen kann, naja, ist ja nicht so schlimm, ist vielleicht schade, so, weil man die wunderbaren Hunde alle nicht kennenlernt. Aber eine Freundin von mir zum Beispiel hat einfach Angst, auf ihrer Karteikarte steht, alle großen Menschen sind zu vermeiden. Da habe ich echt ein Problem. Ich glaube, also ich dachte immer, ich bin 1,80 Meter groß, ich habe mich aber neulich nochmal gemessen, ich glaube, ich bin 1,82 Meter groß. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass man so nach 20 irgendwie nicht mehr wächst. Ich bin etwas beunruhigt. Aus ihrer Erfahrung heraus, und das hat mit ihrer Familiengeschichte zu tun, das hat mit dem zu tun, was sie erlebt ist, sie ist vielleicht so groß, also eher klein. Aus ihrer Erfahrung heraus heißt es, alle großen Menschen sind zu vermeiden. Diese Karteikarte ist schon kritischer. Diese Karteikarte hilft ihr nicht ins Leben zu kommen, sondern bringt sie immer mehr in Isolation. Und das ist das, was mit den Karteikarten passiert, wenn wir sie nicht mit Jesus zusammenbringen, dass sie uns immer wieder, wie diese ursprüngliche Sünde, in Isolation bringen, vom Leben wegbringen, von der Liebe wegbringen. Und jetzt gilt es, jede Erfahrung, die wir gemacht haben in unserem Leben, die auf so einer Karte steht und die nicht lebensförderlich ist. Quasi die Karte ist rot und nicht grün. Sie führt dich nicht in eine Freiheit, sie führt dich nicht ins Leben und jetzt gilt es, jede Karte von Jesus erlösen zu lassen. Und zu sagen, Jesus, wie ist denn deine Realität? Meine Wirklichkeit fühlt sich so an. Und wenn wir nach unseren Gefühlen gehen, fühlt sich das total echt an. Meine Wirklichkeit fühlt sich so an, als ob jeder Hund mich gleich anfallen wird. Ist das denn die Realität? Ist das die Realität Gottes? Nein, das ist sie nicht. Und wenn ich das schon mal erkannt habe, dann bin ich einen riesigen Schritt weiter zu sagen, meine Gefühle und meine Erfahrung geben mir nicht immer Auskunft darüber, was die Realität Gottes ist und was es heißt, versöhnt und in seinem Leben, in seiner Liebe zu leben. Macht das Sinn soweit? Und natürlich gibt es auch Karteikarten, die sind grün, die sind super, da ist Leben drin, da ist Liebe drin, das ist wunderbar. Aber es gibt viele, die sind anders beschriftet. Und du hast sie selber beschriftet, und zwar unter der Macht, unter dem Einfluss der Sünde. Und so gilt es, eins nach dem anderen hervorzuholen. Was denkt ihr? Wie schnell ist dieser Prozess? Ein Tag, zwei Tage, ein Leben. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, vielleicht noch gar nicht so lange her, dann wunder dich nicht, dass nicht sofort mit einem Schlag alle deine Verhaltensweisen, dein ganzes Leben, alles sich schon aufgelöst hat. Ja, du wirst vielleicht immer noch Albträume haben. Du hast vielleicht immer noch Ängste. Deine Krankheit ist vielleicht nicht überwunden. Paulus sagte, er hat dreimal, also immer wieder intensiv gegen seine Krankheit gebeten und Gott hat sie nicht weggenommen. Vielleicht gibt es da immer noch die Depression, die dich hält. Eine Ablehnungserfahrung von einem Menschen, die dich bis heute verfolgt und du merkst, ich kann diesem Menschen noch nicht wirklich vergeben. Ich bin in dieser Erfahrung noch nicht frei. Das mag alles sein. Und jetzt geht es dran, mit Christus jede dieser Karten zu nehmen und von ihm erlösen zu lassen. Das ist das, was Glauben heißt, das Leben im Wir. Das Leben im Wir heißt nicht, ich muss es richtig machen. Das Leben im Wir heißt nicht, ich muss mich vor Gott gerecht machen. Das bin ich schon. Das Leben im Wir heißt nicht, ich muss gegen die Sünde kämpfen. Das hat Christus schon erledigt. Das Leben im Wir heißt, ich kann immer mehr eins werden mit der Liebe und mit der Kraft, die Jesus für mich hat. Und das ist Arbeit, tatsächlich. Also wir Christen haben was zu tun, aber das ist die beglückendste Arbeit, die du machen kannst. Weil wenn du merkst, wenn du zum ersten Mal merkst, wie eine dieser Karteikarten sich in grün verwandelt, auf einmal merkst du, wow, da ist Leben, dafür lohnt es sich. Da wird alles ganz anders. Manche sagen, ja okay, das habe ich verstanden. Christus ist für mich gestorben, diese Macht, der Sklavenhalter der Sünde ist entmachtet, ich darf neu leben, ich darf mein ganzes Leben erlösen, verändern lassen. Aber wie ist das denn? Ich werde doch eines Tages dennoch vor Jesus stehen und manche kennen vielleicht den Begriff und dann wird es doch so eine Art Preisgericht geben. Das kommt so aus dem Gedanken vom 1. Korinther 3, wo es heißt, einige bauen auf dem Fundament von Jesus mit Holz, Heu und Stroh und andere bauen mit Gold, Silber und Edelstein. Also da sind manchmal so die Gedanken, ja okay, Jesus ist mir gnädig, aber ist er nicht irgendwie enttäuscht, wenn ich ständig immer wieder in dieselben Fallen tappe, wenn ich immer wieder eigentlich an den Sachen scheitere, wenn ich nicht mehr im Überwinden bin. Denk noch kurz ein Stück mit, ist nicht mehr lang, letzte Gedanke für dieser Predigt. Dieses Gericht ist was ganz Befreiendes. Es ist was ganz Befreiendes, weil es geht nicht um diese 6 einzelnen Elemente, die Paulus hier aufzählt, sondern es geht nur um diese 2 Gruppen von Elementen. Und zwar sagt er, diese eine Gruppe, Holz, Heu, Stroh, sie werden schlicht und ergreifend im Feuer verbrennen. Diese anderen Elemente, Gold, Silber, Edelsteine, werden nicht nur im Feuer bestehen, sondern sie werden auch von aller möglichen Schlacke oder Unreinheiten befreit, sodass sie noch heller scheinen werden. Das heißt, an diesem Tag, also diesem Gerichtstag, diesem jüngsten Tag, weiß ich, ich bin angenommen, das ist keine Frage, wenn ich in Christus bin. Und dann werde ich sehen, wie alle Sachen in meinem Leben, die ich nicht aus der Verbindung mit Jesus herausgemacht habe, die ich nicht aus diesem Wir gelebt habe, wie sie, Gott sei Dank, verbrennen werden. Weil sonst müsste ich im Himmel ständig mit all meinen Versäumnissen, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Sünden, mit all dem, was fremde Sünde mit mir getan hat, die Ewigkeit verbringen. Das wäre keine gute Nachricht. Und manchmal stelle ich mir so vor, wie gerade wir geistlichen Würdenträger, also Theologie studiert und Titel angehäuft und wir sind Pastoren und haben es ja schon manchmal auch sehr wichtig so mit uns, wie wir so angefahren kommen zu diesem Gericht und haben einen riesigen Heuwagen dabei. All diese Termine, all diese Seminare, all die Reisen, die wir vermeintlich nur für Christus gemacht haben. Und dabei ging es vielleicht das ein oder andere Mal einfach nur um die eigenen Eitelkeiten, um die eigene Bestätigung, um das eigene Ansehen, um die Dinge, die einfach in unserer Motivation noch so sehr gemischt sind. Und dann wird vielleicht so mancher Heuwagen von den Menschen mit den großen, wichtigen Terminkalendern, den Menschen, die sich nie die Urlaube gegönnt haben, weil alles ja nur für den Herrn war, aber es eigentlich nicht wirklich um den Herrn ging, da wird, glaube ich, so mancher Heuwagen komplett verbrennen. Und da kommt vielleicht so eine ältere, feine Dame, die immer so in der hintersten Reihe saß, treu dabei war, in Gebetstreffen mitgebetet hat, nie groß in Erscheinung getreten ist. Oder irgendein Student, der nicht weiter aufgefallen ist, der einfach treu in seiner Jugendgruppe war, kein strahlender Leiter, nicht der Supercharismatiker, aber in Treue und Beständigkeit und in Liebe, in Verbindung mit Jesus gelebt hat. Und diese zwei gehen da durch und es erscheint Gold, Silber und Edelsteine. Dieser Tag ist ein sehr, sehr guter Tag für uns. Generell ist der Gerichtstag sehr gut, weil zum einen wird endlich Sünde und Tod und alles, was damit zusammenhängt, Krankheit, die Zerfallenheit der Welt, die Kriege, die wir erleben, die Zerstörung, die wir erleben, das komplette Leid, zum einen wird das vergehen. Das ist gute Nachricht. Zum anderen werden wir Christus sehen. Das ist sehr gute Nachricht. Und wenn wir Christus sehen, wird er zu uns sagen, ich sehe Christus in dir und ich kenne deinen Namen, komm zu mir. Und die nächste gute Nachricht ist dann noch, dass all das, was wir in unserem Leben unbewusst oder bewusst nicht aus diesem Wir gelebt haben, dass es Gott sei Dank verbrennen darf, dass wir nicht die ganze Ewigkeit das mit uns mittragen müssen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann können wir das so in zwei Richtungen sehen. Zum einen von dieser Richtung, die ich gerade am Anfang besprochen habe. Diese Macht der Sünde, die Sklavenhalterin, die hat keine Macht mehr über dich. Und wenn sie ankommt, dann kannst du einfach deinen Freibrief zeigen. Manchmal ist mir so ein bisschen wie, ihr kennt vielleicht die Geschichte von Kain und Abel. Und da heißt es ja, die Sünde lauert vor deiner Tür. Du aber herrsche über sie. Und manchmal haben wir so das Empfinden, okay, die Sünde ist wie so ein nerviger Vertreter, der an meiner Tür klingelt und ich muss jetzt rausgehen, um mich mit diesem Vertreter irgendwie mal auseinanderzusetzen. Was die Schrift uns zeigt, ist, dass wir doch gar nicht an die Tür gehen sollen, sondern Christus geht an die Tür und setzt sich mit dieser Sünde auseinander. Mut ist immer gut. Wir haben in dem Wochenende auch über Mut gesprochen. Aber es gibt auch einen Bereich, da solltest du nicht zu mutig sein, nämlich selber gegen die Sünde zu kämpfen. Christus will doch nicht am Küchentisch sitzen und dir ein paar nette Worte zurufen, während du vorne an der Haustür mit der Sünde am Kämpfen bist, sondern er selber geht an die Haustür und kämpft mit der Sünde. Das heißt, wenn wir Abendmahl feiern, ist dieser Gedanke, ich bin von dieser Macht befreit. Ja, sie ist noch gegenwärtig. Ja, sie hat auch noch Auswirkungen in meinem Leben, einfach durch diese Schicksalsverwobenheit einer gefallenen Welt. Aber ich habe den Freibrief gesehen, ich höre auf eine andere Stimme und ich werde immer mehr diese andere Stimme im Ohr haben. Das ist so die Vergangenheit. Aber wenn ich Abendmahl feiere, dann darf ich das, was ich zum Schluss gesagt habe, diesen Gerichtstag schon mitdenken und sagen, wow, eines Tages werden wir alle zusammen ein Riesenfest feiern. Der Himmel wird ja in der Offenbarung mit sehr vielen Bildern beschrieben. Und ein Bild ist das Fest, was gefeiert wird, wenn der Bräutigam die Braut holt. Also ein Hochzeitsfest. Alle Nationen, alle Sprachen, also seid ihr hier ja schon gut dabei. Ihr fangt ja schon an mit allen Nationen und allen Sprachen. Im Himmel werden alle Ethnien, alle Nationen, alle Sprachen zusammen sein und wir werden das feiern. Und auch das ist ein Gedanke im Abendmahl. Wenn wir das schmecken, ansatzweise, das ist jetzt noch kein Festessen, aber dann wissen wir, das ist das, auf was ich zugehe. Das ist meine Bestimmung, in dieser Einheit zu leben, in dieser letzten Einheit, aus der mich nichts mehr herausbringen kann. Mit dem der Ursprung des Lebens ist, mit dem der Liebe ist, auf ewig vereint zu sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Abendmahl feiere, weil ich feiere es mit meinen Geschwistern, mit denen ich jetzt schon unterwegs bin, ob das in Bielefeld ist oder in Bühl ist. Ich freue mich von dem Gedanken, ja, ich bin frei, ich habe noch manche Kämpfe, es ist noch nicht alles einfach mit einem Schlag weg, aber ich darf jede Karteikarte erlösen lassen und ich erlebe Erlösung immer wieder und immer mehr und ich merke in meinem Christsein, das Leben wird immer schöner. Ich freue mich an jedem Tag mehr, den ich mit Jesus zusammen bin und ich freue mich, das Abendmahl zu feiern, weil ich weiß, das ist meine Hoffnung. Da gehe ich hin. Und das andere, das kann mich manchmal ablenken, aber das ist meine letzte Realität. Und so dürfen wir zusammen das Abendmahl auch feiern. Und dazu lade ich euch ein.